D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Servus, hallo. Instagram startet Live-Videos, was das für den Medienliebling Periscope bedeutet.
93% der deutschen Online-Videoangebote sind YouTube-Channels. Wie der deutsche Online-Videobereich tickt.
Debatte um Fake News, warum die Realität zeigt, dass Facebook keine Plattform sein kann.
Und warum Journalisten auch Verantwortung in dieser Sache tragen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von der Bundeskanzlerin.
Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten. Und wir haben heute viele, die Medien wahrnehmen, die auf ganz anderen Grundlagen basieren, die weniger kontrolliert sind. Und ich will daran nicht die einzige Ursache sehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Meinungsbildung heute grundsätzlich anders erfolgt, als sie das vor 25 Jahren erfolgte. Dass heute Fake-Seiten, Bots, Trolle Meinungsbilder verfälschen können. Dass heute sich selbst regenerierende Meinungsverstärkungen durch bestimmte Algorithmen stattfinden. Und wir müssen lernen, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dies könnte auch eine spannende Frage für dieses Haus sein. Ich kann diese Debatte heute natürlich nicht führen. Aber wir müssen wissen, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu begeistern, müssen wir mit diesen Phänomenen umgehen und wo notwendig sie auch regeln. Und deshalb unterstütze ich auch die Ansätze von Justizminister Maas, von Innenminister de Maizière, Hassreden, Hasskommentare vernichtende und mit der Menschenwürde nicht in Übereinstimmung zu bringende Dinge anzusprechen und alles zu unternehmen, um das zu unterbinden, weil das unseren Grundsätzen widerspricht.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Bundespähler.
Ach, ein wichtiges Thema, das Angela Merkel da anspricht, denn die rasante Verbreitung von Fake News in den sozialen Netzwerken, die ist ein großes Problem geworden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Bundeskanzlerin hat gesagt, sie konnte die Debatte in dieser Woche nicht führen. Wir sagen, kein Problem, Frau Merkel, wir unterstützen Sie dabei und machen das für Sie. Strategien gegen Fake News bekommen Sie heute bei uns.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Auf D-Radio Wissen. Das realitätscheckende Medienmagazin.
Hier ist eine ganz reale Zahl, meine Zahl des Tages, 11.142. Oh. Schöne Zahl, ne? Kann man übrigens glatt durch drei teilen, Quersumme 9, aber das meine ich nicht, denn 11.142, das ist genau die Zahl der deutschen Online-Videoangebote, die ihre Inhalte ausschließlich auf YouTube verbreiten, ne? 11.142, das sind 93%, die nur bei YouTube sind. Echt beeindruckend, finde ich. Und die Zahlen, die habe ich mir nicht ausgedacht, die kommen ganz real vom Web-TV-Monitor, den die Bayerische Landeszentrale für neue Medien gemeinsam mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg in dieser Woche präsentiert hat.
Und wenn ihr sagt, hey, ich kann YouTube, lasst euch eins gesagt sein. Das YouTube von heute, das ist nicht mehr das, was es noch vor ein paar Monaten war. Die ersten deutschen YouTube-Stars, ne, YTT, wir erinnern dich, die haben uns sich zwischenzeitlich getrennt. Mr. Tutorial nennt sich schon seit langem Sami Slimani. Ich habe mitbekommen diese Woche noch, dass das jemand noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und der ist auch nicht mehr in der ersten Reihe mit dabei. Und dann gibt es ja auch noch Snapchat und Facebook, die auch einen voll auf Video machen.
Mm, die wollen nämlich ordentlich in dem Videomarkt mitspielen. Und wenn wir mal so ehrlich sind, dann hat auch das Thema Social Video gerade uns Journalisten und Medienmacher total fasziniert.
Ja, aber YouTube ist immer noch da und sehr präsent, wie wir jetzt dann auch tatsächlich erfahren haben. Wie tickt eigentlich der Webvideomarkt in Deutschland? Da machen wir jetzt deswegen heute Abend mal einen Realitätscheck und fragen uns, und freuen uns auch, dass der Webvideoberater Bertram Google heute bei uns ist. Er hat am Web-TV-Monitor mitgearbeitet und ist jetzt live hier bei uns. Hallo Bertram.
Hallo.
YouTube ist das Maß aller Dinge. Das ist so ja eine der Überschriften über dem Web-TV-Monitor. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen wenig überraschend. Welche Ergebnisse des Web-TV-Monitors haben dich denn überrascht?
Was mich besonders überrascht hat, ist so ein bisschen, wie stark dann doch in diesem einen Jahr die Branche gewachsen ist, wie stark sich die Abrufe erweitert haben. Wir haben über 2000 neue Kanäle gefunden, die wir jetzt analysiert haben. Also, dass plötzlich da sehr, sehr viel mehr noch los ist und so. Man denkt immer so, ja, das ist ja man kennt jetzt YouTube seit über 10 Jahren, das ist ja alt, da passiert nicht mehr viel, da ist nicht mehr viel Wachstum oder nicht mehr so viel Musik drin. Und mich hat doch überrascht, dass eigentlich auf allen Metriken, die wir erhoben haben, wir doch ein deutliches Wachstum gesehen haben und wir durchaus auch solche Sachen wie zum Beispiel die Interaktion auf YouTube enorm gestiegen ist. 12 Millionen neue Abonnenten jeden Monat, also das heißt irgendwie 12 Millionen Menschen klicken oder 12 Millionen Mal wird auf den Abonnieren-Button geklickt, nicht 12 Millionen Menschen, aber das ist schon spannend zu sehen, wie sich da noch viel bewegt.
Was glaubst du, woher kommt das? Ist das einfach, weil die technischen Voraussetzungen besser sind? Also ich kann mobil auch stärker Videos abrufen, weil ich mehr Volumen habe oder es war einfach noch keine Marktsättigung da?
Na, was wir ja erleben im Moment oder was auch diese ganzen YouTube-Stars der ersten Stunde, na, das waren ja die, hauptsächlich an junge Nutzer gerichtet waren. Und was wir jetzt so mehr und mehr erleben, ist ja, dass sich das ausbreitet und wir alle Schichten der Gesellschaft erreichen und so. Wir plötzlich andere Inhalte haben, ältere Nutzer haben, die mehr sehen. Das heißt, da ist ja noch sehr, sehr viel Potenzial. Und da entstehen ganz neue Genres. So, ne? Mein Lieblingsbeispiel sind immer Kindervideos. Wunderbares Genre auf YouTube, riesengroß, geht voll ab und ist natürlich nicht von den 12 bis 24-Jährigen oder 25-Jährigen so stark dominiert in der Nutzung. Sondern entweder sind sie deutlich jünger oder deutlich älter, die das konsumieren und so.
Da kein Appeller, da machst du auch Gebrauch von, oder?
Bei den Jüngeren?
Nee, bei diesen Kindervideos, Elternvideos.
Ja, doch, auf jeden Fall. Das Problem ist nur immer, dass man direkt sozusagen neue Vorschläge angezeigt bekommt und dann kriegt man als Eltern mit einem kleinen Kind dann immer schwer den Absprung. Aber
Gut für YouTube.
Ja, das ist gut für YouTube. Lass uns noch über ein anderes Thema sprechen, oder damit ein ganz eng verwobenes Thema, das Thema Live-Video. Ne? Da müssen wir, glaube ich, in dieser Woche jetzt auch über Instagram sprechen. Nach Periscope und Facebook gibt es jetzt eben auch bei Instagram bald eine Live-Funktion in den Stories. Da sollen ja bald quasi Instagram live gesendet werden können. Da frage ich mich, ist jetzt das Thema live beim Thema Video, ist das eigentlich nur so ein Lieblingskind von Mark Zuckerberg oder ist das wirklich echt das heiße Ding und für viele wirklich spannend?
Ja, live hat für mich so zwei Seiten. Das eine ist, wenn ich Produzent bin, ist Live-Video das Einfachste. Ne? So, ich habe diesen Button, ich drücke da drauf, ich sende. Wunderbar. Von daher habe ich die Schwelle, Video zu produzieren, unglaublich gesenkt. Also nicht mal mehr so, wenn ich eine Snapchat-Story mache, dann überlege ich mir ja noch irgendwie das Video, passt das, ich drehe es vielleicht nochmal und so weiter. Bei Live habe ich das ja alles nicht. Ich mache es, sonst ist es weg. Das heißt, ich bekomme viel mehr Nutzer dazu, dass sie überhaupt Videos produzieren oder Bewegtbild senden. Das ist die eine Seite. Deswegen finden die das alles so spannend. Die andere Seite ist natürlich für mich als Nutzer, ist das jetzt wirklich interessant? Also so, wo ist die Hürde? Weil wir wissen, so die Königsdisziplin ist wirklich Live-Shows zu machen. Also das interessant zu machen, keine Hänger drin zu haben, das sauber über die Bühne zu bekommen, die Nutzer mitzunehmen und so, keine Durststrecken dabei zu haben.
Aber geht es da nicht um dieses auch Interaktive, dass ich die Möglichkeit habe mit Leuten, dass die auf mich reagieren, während das Video entsteht?
Natürlich. Also so, die Sache ist ja, ist die Frage, welches Bedürfnis habe ich? So, wenn wir es als Unterhaltungsbedürfnis haben, dann ist live die Schwelle sehr, sehr hoch. Wenn es dieses ist, was wir auch durchaus sehen, ich möchte nicht alleine sein und ich bin dann vielleicht mit 3 Leuten zusammen. Also es gibt ja sehr viele Leute, die schauen anderen Leuten beim Essen zu. So, Livestreaming, ne? Funktioniert wunderbar. Oder schauen einfach anderen Leuten beim Schlafen zu, die live schlafen.
Also so, das wenn ich das jetzt aber so ein bisschen mal da raushöre, scheint das aber schon so deiner Meinung nach zu sein, dass vielleicht das Engagement der großen Plattformen, jetzt Live-Funktionalität anzubieten, ein bisschen am Bedürfnis der Nutzer vorbeigeht?
Na, wir haben ja diese Live-Situation. Also es passiert was. Ne? So, wir wollen was an alle schicken und so. Und da haben wir genügend Beispiele auf Facebook erlebt, wo das wirklich das ist. Das ist das eine. Das andere ist ja aber, warum bezahlt denn Facebook wirklich Medienunternehmen dafür, dass sie Livestreams machen? Sie können ja auch sagen, hey, ich habe Milliarden von Nutzern, da wird schon was Geiles bei rauskommen. Tut's aber nicht. Sie bezahlen die Bild, sie bezahlen Real Madrid, sie bezahlen BuzzFeed und so weiter, um Live-Shows zu produzieren. Jede Woche, jeden Tag 5 Live-Shows oder mehr, weil sie genau wissen, okay, wir brauchen für Live, brauchen wir Profis in einem gewissen Maße und so. Und natürlich wollen sie am Schluss auch die Kleinen und die Nutzer dort an fixen und dorthin bringen. Und wahrscheinlich werden wir auch wieder, ich nenne es mal Live-Stars erleben, die also sich dieses Medium zu eigen machen und damit wachsen, eigene Formate entwickeln, die auf diesen Basis funktionieren und dann das Medium weiterentwickeln, was wir ja so bisher bei fast jeder Plattform erlebt haben. Aber auf der anderen Seite ist es halt durchaus auch schon so ein Zeichen dafür, dass das live schön ist, als mal so, ich probiere es mal aus. Aber halt, wenn es über einen, ich nenne es mal Videocall hinausgehen soll, der ja auch live ist, dann ist es doch durchaus eine Herausforderung, die vielleicht nicht immer unbedingt von jedem zu stemmen ist.
Anderes Thema, vielleicht auch nicht von jedem zu stemmen, weiß ich nicht, aber viele Medienmacher dürft's freuen. Der Web-TV-Monitor hat auch zutage gefördert, dass auf jeden Fall Nachrichtenvideos und Inhaltsvermittlungsvideos in Deutschland ziemlich viel und gerne genutzt werden. Woran liegt das?
Ne, wir haben alle ein Informationsbedürfnis. Und das Interessante ist ja wirklich, dass wir in vielen Fällen sehen, wir wollen Dinge lieber bewegt wahrnehmen und uns Sachen auch zeigen lassen und so. Und ich sehe auch den Begriff da recht weit. Also wenn ich eine Anleitung bei YouTube finde und ob das jetzt ein Tutorial ist, wie ich mich schminke oder ein Regal zusammenbaue, dann ist das Informationsvermittlung. Und die Nachrichten in dem Fall müssen ja nicht immer unbedingt das sein, was wir jetzt unter Tagesschau verstehen. Und trotzdem ist es natürlich eine ganz andere Art, Informationen aufzubereiten und auch wahrzunehmen. Ich persönlich bin auch jemand, der, ich schaue mir viel, sehr gerne Vorträge an und so, die einfach bestimmte Zusammenhänge auf den Punkt bringen. Also da hat sich immer Gedanken gemacht, in 15 Minuten bekomme ich das Thema wunderbar aufbereitet. Wunderbar, besser wie jetzt irgendwie einen langweiligen Artikel lesen.
Habt ihr noch andere Bereiche gesehen, die auch gerne genutzt werden?
Nee, Musik ist riesengroß. Also gerade auf YouTube, wenn wir uns das ansehen, es gibt aus meiner Sicht so zwei interessante Trends. Da ich hatte ja vorher erwähnt, dass die Nutzer älter werden. Wir sehen Schlager, die wahnsinnig gut gehen auf YouTube. Und das andere ist, dass die Labels jetzt wirklich angefangen haben und im letzten Jahr massiv ihr Angebot auf YouTube ausgebaut haben, auch eigene Marken aufgebaut haben für YouTube, zum Beispiel Dixtapop von Universal oder Filter Germany von Sony Music Entertainment, die da Kanäle aufgebaut haben, die riesengroße Abrufzahlen haben. Und für viele ist halt YouTube sowas wie eine Playlist oder wie Radio. Ne? Ich mache da meine Songs an und höre die. Und ich bin da jetzt auch sehr gespannt, was passiert, wenn jetzt die GEMA, also nach der GEMA-Einigung, weil ich denke, da kommt noch so eine kleine Explosion auf uns zu.
Wir haben es ja vorhin auch schon angedeutet und auch ist, glaube ich, ja die Schlagzeile auch des Web-TV-Monitors. YouTube ist das Maß aller Dinge, aber das ist ja schon ein Spannungsfeld da. Ne? Wir hatten Snapchat genannt, Facebook genannt, gerade beim Thema Webvideo. Da drängen irgendwie doch viele jetzt auf diesen Markt. Es gibt ja auch noch Netflix, nicht zu vergessen. Wie siehst du denn momentan YouTube insgesamt so aufgestellt?
YouTube ist so eine ganz interessante Plattform. Aus meiner Sicht weiß manchmal YouTube selber nicht so ganz, was es will oder was es ist. Wir haben auf der einen Seite eben Snapchat, Facebook, die ja sehr wunderbar gut große Reichweite machen mit sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, kurzweiligen Videos und auch kurzfristigen Videos, die nach zwei Tagen nicht mehr interessant sind oder nicht mehr abrufbar sind. Und wir haben auf dem anderen Ende ja Netflix, die extrem hochwertig produzierte Videos oder Bewegtbilder oder TV-Inhalte verbreiten, für die Nutzer auch durchaus bereit sind, Geld zu bezahlen. Und für mich wird es jetzt interessant zu sehen, auf welchem Level des Spektrums siedelt sich YouTube an. Sagen Sie, wir wollen diese hochwertigen Videos fördern und gehen eher in Richtung Bezahlangebot, weil wir sagen, wir sorgen dafür, dass die Produzenten auch davon leben können, dass sie also mehr in Richtung Netflix gehen, was so ein bisschen klein angelegt ist mit YouTube Red in Amerika. Oder sagen sie, naja, wir spielen weiter dieses Reichweitenspiel, was Facebook und Snapchat machen. Und wir gehen sehr viel mehr dorthin, wo wir massiv Reichweite machen können. Was aber auf der anderen Seite wahrscheinlich dafür sorgt, dass nur eine ganz, ganz kleine Anzahl und eine ganz besondere Art von Inhalt sich überhaupt refinanzieren lässt. Und viele andere Inhalte können auf YouTube Marketing machen, wie es zum Beispiel Musikvideos, die ja eben dort für Marketing dort sind, aber eben nicht davon leben. Und das wird dafür auch langfristig dafür sorgen, dass bestimmte Produzenten gar nicht mehr dort anfangen werden.
Nicht neu bei der Radio Wissen ist, was mit Medien? Das Webvideo Medienmagazin.
Diese Woche ist der Web-TV-Monitor 2016 herausgekommen. Bertram Google hat an der Studie mitgearbeitet. Und Bertram, lass uns mal ganz grundsätzlich über YouTube sprechen. Ich hatte es ja schon angedeutet. Kaum hat man sich an die deutschen Stars der ersten Generation gewöhnt, muss man fast sagen, es ist schon wieder total überholt, ne?
Ja, es ändert sich. Also wir haben halt eine Durchmischung. Es gibt so ein paar der ersten Stunde, die noch wunderbar dabei sind. Bibi ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. So Bibis Beauty Palace ist ja weiterhin eine der Top Ten.
Ich habe die aus Versehen auf Snapchat erwähnt. Und da hat man immer, wenn man sie dann aus Versehen reingespült bekommt, so einen hellen, schrillen Ton im Ohr mal direkt. Aber das sei mal nur dahingestellt.
Naja, aber sie hat sich ja auch deutlich weiterentwickelt. Also das ist ja wirklich interessant, weil man gemerkt hat, bei ihr so, sie macht ja jetzt nicht mehr das, was sie, mit dem sie angefangen hat, und hat dann sich mit ihrem Publikum weiterentwickelt und ist jetzt eigentlich genau auf dem gleichen Niveau oder macht ähnliche Inhalte wie das, was die anderen neuen YouTube-Stars auch machen. Ich vergleiche das ja gerne so ein bisschen mit, wir hatten anfangs die öffentlich-rechtlichen und jetzt sind die Privatsender dazugekommen, was wir auf YouTube sehen. Also so, wir haben von allem noch so eine Stufe krasser, eine Stufe noch basaler, eine Stufe noch mal ein bisschen einen obendrauf setzen. Und das ist natürlich schon ganz interessant zu sehen, was eben da gerade auf dieser Ebene passiert.
Wenn man jetzt mal genau darüber spricht, wie YouTube jetzt heute eigentlich tickt, kann man tatsächlich auch sagen, das ist noch mehr hitgetriebener. Also du sprachst gerade Privatfernsehen an, also so ähnlich auch wie die Charts im Radio.
Ja, also sind so zwei Elemente. Aus meiner Sicht sind viele dieser Kanäle sehr hit im Sinne von, die haben eine gewisse Lebensdauer. Und ich brauche relativ lange, bis ich nach oben komme. Wenn ich Musiker bin, brauche ich auch relativ lange, um da überhaupt mal wohin zu kommen. Dann habe ich meinen Platz an der Sonne und kann das genießen. Dann ist natürlich die Herausforderung, den nächsten Schritt zu machen. Und was wir an vielen Stellen erleben, ist, dass wir YouTuber haben, die es einmal da hochschaffen, dass auch das Niveau vielleicht für ein Jahr oder zwei dann auch halten, aber dann kommt nichts mehr. Und so, und da ist eben immer so ein bisschen die Frage, wie kann ich mich dann weiterentwickeln? Wir erleben gerade viele so aus der ersten Stunde, die dann sagen, ja, okay, ich gehe halt von vor der Kamera hinter die Kamera, ich produziere dann, ich gehe ins Management, ich betreue YouTuber, ich berate YouTuber. Und es gibt andere, die versuchen halt dann ihr Format weiter zu lancieren oder sich zu diversifizieren, zwei, dritt, viert Kanäle zu machen.
Das ist interessant, also Casey Neistat ist ein ja ziemlich bekannter, müssen wir schon sagen, Vlogger, weil er eher so eine Art Tagebuch, jeden Tag ein Video hat. Er hat jetzt angekündigt, dass er das nicht mal täglich vloggen will. Viele sind da sehr traurig, aber ist das so ein bisschen symptomatisch für die Szene, also ein ganz normaler Gang der Dinge?
Na, man muss ja auch sagen, es gibt wirklich extrem wenige Leute, die das durchziehen können. Jeden Tag ein Video zu veröffentlichen, auch wenn es bei ihm ja nicht exakt, also so nicht am gleichen Tag, sondern einen zeitlichen Versatz gibt. Aber trotzdem, das durchzuhalten, ist enorm. Das ist so, würde ich immer sagen, das ist die Königsdisziplin. Wenn ich mich jetzt nicht nur vor die Kamera sitze und irgendwann mal was vor mich hin rede, sondern wie er es ja wirklich macht, rausgehen, Sachen mitdrehen, sein Leben versucht, die Highlights dort zusammenzufassen. Das ist mit das Schwerste, was man überhaupt machen kann. Und so. Deswegen ist es natürlich auch sehr anspruchsvoll, an was das von einem verlangt. Man hat ja da obendrauf dann nicht nur das, dass man das produzieren muss, sondern man hat die ganze Community, man hat das ganze, die schönen anderen Plattformen, die man auch noch bedienen möchte, ne? Twitter, Facebook, Snapchat, all das, die Kommentare, die Interaktion mit seiner Fanbasis. Also da kommt noch sehr, sehr viel obendrauf. Und wenn ich dann diesen Produktionsrhythmus habe, das ist normal, dass ich mir dann irgendwann mal sagen muss, okay, jetzt muss ich mal einen Schritt zurückgehen.
Aber gehen denn die, ich sag mal, die neuen YouTube-Stars und die vielleicht auch jetzt gerade erst eingestiegen sind, gehen die von vornherein eigentlich viel professioneller daran, als das vielleicht die Stars der ersten und anderthalbsten Stunde waren?
Na, was wir ja sehen, ist viel, also das finde ich auch sehr schön, ist ja, dass die meisten YouTuber fangen an, indem sie Sachen imitieren, die erfolgreich sind. Also sie sehen irgendwo jemanden, der eine Challenge macht, dann machen sie auch eine Challenge. Oder sie sehen jemanden, der einen Beauty-Kanal macht und sich schminkt, und dann schminken sie sich auch und so. Und dann so fangen sie an. Und dann lernen sie auf dieser, durch die Interaktion mit ihrem Publikum und durch das, dass sie ja wirklich sehr, sehr detaillierte Statistiken haben, kann man in vielen Fällen wirklich sehen, dass sie von Video zu Video einfach ganz klar festgestellt ist, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und dann von einem zum anderen gemacht. Die Show oder das Format verbessert wird. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil so ich mich in einem gewissen Korridor bewege. Also ich kann nicht unbedingt was Neues so generieren, indem ich imitiere und dann weiter verbessere. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite schon, finde ich, ein sehr schönes Zeichen, weil im Gegensatz, was weiß ich, wenn wir an Fernsehen denken, die gerne eine Staffelproduktion haben. Ich mache die erste Folge, ich packe die auf den Sender und stelle fest, funktioniert nicht so. Dann habe ich aber noch 10 Folgen. So, also die muss ich dann noch ausstrahlen, obwohl ich weiß. Und so gehen viele Produzenten auch ran, wenn sie für YouTube produzieren. 20 Videos gemacht, das erste wird hochgeladen, man weiß dann, dass es nicht funktioniert, aber die anderen 19 werden auch noch hochgeladen. Und das ist genau der Unterschied, was viele YouTuber eben anders machen, dass sie auch 20 Videos machen, aber vom ersten bis zum 20. in jedem Video gelernt wird und dann ist das 20. unglaublich viel besser wie das erste. Und das ist für mich so ein bisschen das Geheimnis, was viele YouTuber, also zumindest die Erfolgreichen natürlich, so mitmacht. Und man sieht es oft, dass man gerade in so Kanälen, die sich entwickeln, das merkt man dann meistens so, wenn die so 50.000 Abonnenten haben, ob da noch mehr drin ist und so. Wenn sie da sind und das, dann haben sie meistens so ihr Format gefunden, dann schaffen sie es langsam auf die 500.000 Abonnenten hochzukommen und so weiter.
Welche Channels sind das denn, die in Deutschland jetzt deiner Meinung nach gerade groß im Kommen sind?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil man das immer so enorm vom Genre abhängt. Also für mir fällt es eigentlich dann immer, das ist viel einfacher, auch im Nachhinein zu sehen. Für mich ist es so, ich schaue mir das an und denke, ja, da könnte was sein. Und dann gehe ich mal oft zurück in der Zeit, weil ich ja diese Daten habe und sehe, ah ja, okay, damals hast du das gehabt. Und bin eher gerade noch dabei, das so ein bisschen dorthin zu machen. Wir sehen aber aus meiner Sicht eher halt in vielen Fällen so der Charakter. Also so für mich ein schönes Beispiel, ich bin gerade in Stuttgart, Snookyful, Marie, die hat ist für mich genauso eine Entwicklung, hat die in den letzten Jahren gemacht, dass sie von diesen 50.000 jetzt hoch auf, glaube ich, über 500.000 oder an die 500.000 rankommt.
Was ich immer ganz interessant finde, du hast ja schon gerade auch so ein bisschen das Spannungsfeld mit den anderen Plattformen beschrieben. Wenn ich auf Snapchat mir Videos anschaue, beziehungsweise einzelne Snaps und mich dann so in so Geschichten richtig reinfallen lasse und es auch ziemlich häufig mir anschaue, also immer weiter tippe, dann passiert es, dass ich ziemlich lange dann auch in dieser Geschichte bleibe. Also ich habe Kontakt im Prinzip ja mit diesem sehr langen Video oder viel länger als so mein normaler Videokonsum online. Und wenn ich dann mal auf YouTube zurückschaue, merke ich schnell so, ach, ist ein bisschen langweilig, hier kann ich nicht zur nächsten Szene springen und gehe dann irgendwie weiter. Also ist das eine Challenge für YouTube, dass da gerade bei den Millennials ganz neue Sehgewohnheiten bei Snapchat dann auch antrainiert werden?
Aus meiner Sicht ist Snapchat eine sehr, sehr große Herausforderung für YouTube, aber auch für Facebook und so, weil sie es einfach schaffen, wie soll ich sagen, ein Storytelling-Format entwickelt haben, was wunderbar auf Smartphones funktioniert. Und aus meiner Sicht ist eine der großen Schwächen von YouTube ist immer noch, dass sie noch nicht so richtig rausgefunden haben, wie sie mobil für sich nutzen. Also ja, es gibt die mobile YouTube-App, da kann ich Videos schauen, aber so all das, was wir von Snapchat kennen, dass es hochkant ist, dass es schnell funktioniert, dass es sofort spielt, dass ich sauber weiter tappen kann und so weiter. All das, was Snapchat auch mit der Kamera macht, mit all diesen Funktionen, die es bereitstellt, das Video zu manipulieren, zu verbessern, obwohl ich quasi das fast in Echtzeit, oder was ich ja dort in Echtzeit machen kann, all das fehlt YouTube so ein bisschen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir eben, was ich vorher meinte, YouTube eher sich dann an das obere Ende orientiert und sagt, okay, wir machen halt in so Richtung Webshows, wir gehen eher so für die Viertelstunde Nutzung, 20 Minuten und wir geben das untere Segment wirklich die kürzere Unterhaltung, auch wenn ich dann zum Teil wirklich lange drin bleibe, aber so dieses eher snackable Content zu haben für zwischendurch, dass das komplett abwandert zu Snapchat.
Sagt Bertram Google. Mit ihm haben wir nicht nur über den neuen Web-TV-Monitor gesprochen, sondern auch über die Veränderungen der Web-Videoszene in Deutschland. Mehr von Bertram gibt es übrigens unter twitter.com/digitalerfilm. Danke für deinen Besuch bei uns.
Bitteschön.
Was mit Medien? Das Anti-Fake News Medienmagazin. Heute bei uns Strategien gegen Fake News.
Ja, denn Fake News, das ist ein Riesenthema in diesen Tagen. Sogar die Bundeskanzlerin hat das quasi für sich als Thema erkannt. Ein Problem, sagt sie, seien Fake News für die ja eigentlich freie Meinungsbildung in unserer Demokratie. Und sie hat tatsächlich auch in dieser Woche bei der Haushaltsdebatte im Bundestag, das ist ja traditionell immer so ein Regierungserklärungsding, wo irgendwie über alles und nichts geredet wird, hat sie da auch ganz bewusst gesagt, dass sie eben in Bots, in Trollen und auch eben in Face News, ja vielleicht passt das auch, Fake News wollte ich sagen, eine echte Gefahr für die Demokratie sieht, dem man sich entgegenstellen müsse und wo man dem entgegenwirken muss. Da frage ich mich natürlich, Daniel, wie können denn jetzt da Strategien aussehen?
Ja, also mal was vielleicht ganz Praktisches. Also wir zum Beispiel können alle Fake News auch tatsächlich melden. Und zwar ist das so, wenn wir zum Beispiel ein Posting sehen, wo wir sagen, hey, Facebook verbreitet das nicht, das ist absoluter Schwachsinn. Da kann jeder so seinen Teil beitragen. Und die Frage ist, wie meldet man das korrekt? Weil es ja gar nicht so einfach ist, wenn man das macht. Also zum Beispiel, wenn du ein Posting hast, ja, und dann gibt es ja immer so ein kleines graues V rechts oben in der Ecke. Das ist so eine Pfeilspitze, da kann man draufklicken und dann gibt es dann auch tatsächlich die Möglichkeit, das Ganze zu melden. Dann klickt man erst auf Report Post, ja. Und dann gibt es, dann wird gefragt, so, okay, warum eigentlich nicht? Und dann nimmt man die zweite Auswahl und sagt so, hey, ich glaube nicht, dass dieser Inhalt auf Facebook sein sollte. Dann geht es in den nächsten Moment und dann ist es sehr kompliziert, weil dann kommen so 7 Sachen zur Auswahl. Und da gibt es dann tatsächlich unten die Option, es ist eine falsche Nachrichtenmeldung. Und dann habe ich das schon gemeldet. Also es ist eigentlich relativ einfach, man muss sich das nur merken. Also V... und dann Report Post sagt, I think it shouldn't be on Facebook und dann it's a false news story, falls ihr das auf Englisch eingestellt habt.
Es gibt ja auf jeden Fall genug Beispiele, mit denen man das üben kann, glaube ich. Ne? Also soweit schon mal ganz praktisch, wie man mit Fake News umgehen kann, wenn einem welche begegnen. Aber lass uns doch nochmal schauen, wissenschaftlich, können wir das da auch irgendwie nochmal unterfüttern und ein paar strategische Strategien servieren, die da auch wirklich Hand und Fuß haben.
Ja, deswegen habe ich heute Nachmittag mit dem Medienwissenschaftler Professor Stefan Rusmul gesprochen und ihn mit einem Tweet von BuzzFeed konfrontiert, der wie folgt lautet: Sadly, Newsfeed optimizes for engagement. As we've learned in this election, bullshit is highly engaging. Und ich wollte von ihm wissen, stimmt er dem zu?
Ja, ich fürchte, das stimmt. Dazu gibt es sogar Forschungsergebnisse von italienischen Kollegen, die Facebook-Seiten verglichen haben, solche, die wirklich Bullshit-Schleudern sind und solche, die sich um seriöse News, wie Sie als seriöser Journalist und ich als Wissenschaftler bemühen. Und das Ergebnis ist frappierend. Die Bullshit-Schleudern verbreiten sich viel rasanter und viel intensiver als das, was an Grauschattierungen von seriösen Medien verbreitet wird. Insofern ist das schon beunruhigend.
Aber woran liegt das? Liegt das am Nutzungsverhalten der Konsumenten? Liegt es an den Algorithmen, so wie soziale Netzwerke ticken? Oder liegt es einfach daran, dass vielleicht Journalisten ihren Job nicht gut genug machen?
Nein, ich glaube, es liegt nicht daran, dass Journalisten ihren Job nicht gut genug machen, sondern im Gegenteil, die spitzen offenbar weniger zu und haben einfach weniger interessante News zu bieten als diejenigen, die ihre Nachrichten frei erfinden. Also insofern, das würde ich jetzt nicht sagen, obwohl ich am Journalismus auch viel zu kritisieren hätte, aber ich glaube, es liegt schon in erster Linie an der Art und Weise, wie diese Echokammern in den sozialen Netzwerken funktionieren, wie die Algorithmen eigentlich dafür sorgen, dass man immer die News kriegt, die man gerne haben möchte und ja nichts erfährt, was einem nicht in den Kram passen könnte. Und das sind wahrscheinlich schon so die Hauptprobleme, die wir haben. Aber ich würde jetzt auch erstmal dafür plädieren, dass wir Forscher noch ein bisschen Zeit brauchen. Also das Phänomen ist jetzt seit sehr Kurzem bekannt. Wir wissen auch erst seit sehr Kurzem, dass neben richtigen Menschen ganz viele Social Bots in den Netzen herumspucken, also Roboter, die tausendfach variiert ein und dieselbe Botschaft verbreiten und die auf die Art und Weise auch das Stimmungsbild im Netz massiv beeinflussen. Und jetzt müssen wir also, glaube ich, wirklich erstmal unsere Hausaufgaben machen und da genaueres herausfinden.
Das Thema, dass sich Fake News rasant verbreiten, das ist ja zwar an sich nicht neu, Stichwort Echokammern, aber jetzt diese Intensität ist neu. Ab wann wird es Ihrer Meinung nach zu einem Problem?
Ja, ich denke, es ist bereits ein Problem, weil natürlich bei Wahlen, die knapp ausgehen, wie die amerikanische Wahl, es schon sein könnte, dass auf diese Weise, mit Hilfe dieser manipulativen Techniken, das Wahlergebnis herbeigeführt wurde, das einige Interessenten gerne sehen wollten. Und wir wissen ja noch nicht mal, wer dann konkret dahinter steckt. Also ich halte auch den Verdacht, dass Putins Geheimdienste ihre Rolle mitgespielt haben, nicht für vollkommen abwegig und unbegründet, auch wenn ich jetzt selber nicht dazu beitragen möchte, meinerseits Konspirationstheorien zu verbreiten.
Vielleicht können wir uns dann einmal die Rolle von Facebook anschauen. Ich meine, Mark Zuckerbergs Perspektive ist ja also im Prinzip relativ ähnlich zu einem Medienanbieter. Man möchte, dass die Verweildauer im eigenen Produkt möglichst lang ist, damit man die Nutzer mit viel Werbung konfrontieren kann. Und bei seinem Besuch in Deutschland ist er auch auf das Thema Filterblasen dann auch angesprochen worden. Und er hat gesagt, dass Facebook das ausprobiert hat. Was ist denn passiert, wenn man auch mal Meinungen in den Newsstream einbaut, die vielleicht nicht der Meinung des Nutzers entsprechen? Und da hat er gesagt, dass es aktiv auf Ablehnung gestoßen ist. Und da ist es ja irgendwie nachvollziehbar, dass man aus rein ökonomischen Gründen dann auch gerade als börsennotiertes Unternehmen den Newsfeed so zusammenbaut, dass man sich möglichst wohlfühlt in seinem Newsfeed, sprich Gegenmeinung nicht stattfindet. Da könnte man doch jetzt Mark Zuckerberg nicht groß widersprechen aus kapitalistischer
Sicht.
Also
aus ökonomischen Gründen ist vieles nachvollziehbar, was dem Gemeinwohl dann letztendlich doch schadet. Da kann man ja mit anderen Themen, mit Klimawandel etc. auch kommen und nachvollziehen, dass eben sich ökonomisch für einzelne Unternehmen sehr vieles rechnet, was der Allgemeinheit nicht gut tut. Und das Spannende finde ich, dass diese Diskussion in Bezug auf Medien, in Bezug auf Journalismus viel zu wenig geführt wird. Über Klimawandel führen wir die, aber über Journalismus, der eben kein sauberer Journalismus ist und damit über Teile des Nachrichtengeschäfts, wo einfach auf der einen Seite zwar Gewinne erzielt werden, Stichwort zum Beispiel diese mazedonischen Jungs, die da 100 Websites für Trump betrieben haben und von Mazedonien aus versucht haben, auf den amerikanischen Wahlkampf Einfluss zu nehmen, nicht weil sie für Trump waren, sondern weil sie schlichtweg auf die Art und Weise Geld verdienen konnten. Wenn solche Dinge passieren, dann ist es so offensichtlich, dass die kommerziellen Interessen Einzelner das sind dann nicht nur die mazedonischen Jungunternehmer, sondern das sind natürlich gerade solche riesen, gigantischen Konzerne wie Google und Facebook, deren Interessen können natürlich sehr wohl massiv in Widerspruch zu den Interessen der Allgemeinheit geraten.
Was mit Medien? Das Medienmagazin für mehr Filterblasenkompetenz. Heute gibt es bei uns Strategien gegen Fake News. Das riesige Aufregerthema der Zeit. Daniel hat deswegen heute Nachmittag mit dem Wissenschaftler Stefan Ruß-Mohl gesprochen. Und dabei ging es auch darum, dass Facebook sich ja immer auf das Argument zurückzieht, als Plattform nicht für die Inhalte verantwortlich zu sein. Und wir wollten deswegen von dem Medienwissenschaftler Ruß-Mohl wissen, ob das eigentlich haltbar ist oder ob Facebook nicht doch längst von der Realität des Nutzungsverhaltens eingeholt wird.
Ja, de facto ist eben Facebook sowohl eine Plattform als auch ein Nachrichtenmedium, denn ein ganz hoher Anteil von Facebook-Nutzern bezieht ja seine Nachrichten inzwischen ausschließlich über das soziale Netzwerk, über Facebook. Und insofern denke ich, ist Facebook eine Wahnsinnsverantwortung zugewachsen, die weit größer ist als die Verantwortung, die die New York Times oder der Guardian oder die Süddeutsche Zeitung oder der Westdeutsche Rundfunk haben. Die sind für ihre vergleichsweise kleinen Communities zuständig. Und wenn so eine Plattform, die so viele Nutzer hat, meint, sie könnte sich um die redaktionelle Verantwortung drücken, das sei nicht ihr Geschäft, weil sie ein IT-Unternehmen ist und kein Medienunternehmen, dann geht das einfach nicht. Und ich glaube, wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir allmählich begreifen, vielleicht in Europa noch ein bisschen früher sogar als in den USA, dass das so einfach nicht weitergehen kann.
Sie sagen ja sogar, wenn Facebook so weitermacht, ist das gefährlich fürs eigene Geschäftsmodell.
Das sage ich auch, aber da ist natürlich wie bei allen Wirtschaftsunternehmen immer das Problem, dass die Manager in erster Linie kurzfristig denken und kurzfristige Gewinne vorweisen wollen und ihre eigenen langfristigen Interessen womöglich stark vernachlässigen. Stichwort Deutsche Bank zum Beispiel.
Was können denn...
Und Herr Ackermann.
Das stimmt. Was können denn wir Journalisten in diesem Spannungsumfeld zwischen Facebook und sozialen Netzwerken machen, gerade auch mit der Feststellung vielleicht, dass immer mehr Nutzer sagen, ich habe das auf Facebook gelesen und gar nicht mehr so richtig den Absender der Nachrichten mitbekommen. Ich meine, wenn man sich anschaut, 40% der Deutschen, wenn ich das richtig erinnere, aus der ARD-ZDF-Online-Studie nutzen Facebook regelmäßig. Sich dem verweigern kann man ja irgendwie auch nicht.
Also ich befürchte, es ist tatsächlich 5 Minuten nach 12 inzwischen schon und der einzelne Journalist kann relativ wenig tun. Da hat man 20, 30 Jahre lang schlichtweg geschlafen und die Medien waren so aufmerksam wie sonst sind. Sie waren relativ blind gegenüber dem Vertrauensverlust, der sich ja nicht von heute auf morgen ergeben hat, sondern der sich, da haben wir wissenschaftliche Studien, über 30, 40 Jahre hin schleichend entwickelt hat. Und wenn man vor 30 Jahren aufgepasst hätte, dann hätte man wahrscheinlich mit mehr Aufklärung über die Medien und über Journalismus etwas bewirken können. Jetzt ist es ein bisschen spät. Ich hoffe natürlich irgendwo inständig, dass es immer noch geht. Aber wenn erstmal sozusagen der Großteil des Publikums so inkompetent im Umgang mit Medien ist, dass sie gar nicht unterscheiden können, ob eine Quelle seriös ist oder nicht und sich dann außerdem noch massiv Misstrauen gegenüber dem Großteil der Medien aufgebaut hat, dann ist es relativ schwierig, an diese Leute noch ranzukommen. Die Schule hätte da sicherlich eine langfristige Aufgabe, aber die ist, glaube ich, auch im Moment überfordert, insoweit als natürlich auch die Lehrer erstmal lernen müssen, was jetzt in diesen neuen Medien anders läuft und sich die nötige Kompetenz im Umgang damit erwerben müssen. Also ich meine, auf Facebook nachgucken, was einem zugeliefert wird, das kann natürlich jeder. Aber die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist denn davon jetzt glaubwürdig und was stimmt nicht, das setzt schon sehr viel Kenntnis voraus, die allermeisten Menschen erstaunlicherweise eben oder nicht so erstaunlicherweise nicht haben.
Okay, was könnten denn jetzt Strategien gegen Fake News sein?
Ja, sicherlich, so gut es geht, weiterhin aufklären. Ich denke, die Konzerne müssen sich Dinge einfallen lassen, wie man vielleicht auch die Publika selber mobilisieren kann. In die Richtung geht ja auch die Diskussion, dass man also aktiv sozusagen Fake News als Fake News auch kenntlich macht in den Netzwerken. Und dazu müssen sicherlich auch Voraussetzungen geschaffen werden. Aber wir sind wirklich am Anfang und ich denke, insofern bin ich auch wieder optimistisch. Ich denke, es wird gerade, weil uns das Problem jetzt doch auf den Fingern brennt, werden sich in den nächsten Wochen und Monaten auch neue Perspektiven ergeben, wie man das Problem in den Griff kriegt und diesen Spread von Fake News wieder etwas eindämmen kann. Ich hoffe, das gelingt dann.
Ja, Herr Rusbull, dann würde ich sagen, Sie und Ihre Kollegen lassen wir dann jetzt mal in Ruhe weiterforschen, sind dann sehr gespannt, was dann für Ergebnisse rauskommen und dann greifen wir das Thema sicherlich in einigen Monaten bestimmt nochmal auf.
Da würde ich mich drüber freuen. Bleiben Sie dran und ich bleibe auch dran.
Tja, und ihr solltet jetzt auch am besten dranbleiben, denn hier geht's weiter bei Die Radio Wissen natürlich. Stefan Rusbull, der Medienwissenschaftler war das, und Herr Pähler, deine Erkenntnis über Fake News?
Also ich bin sehr zufrieden am Ende doch, weil er doch so einen gewissen Optimismus verbreitet hat, eine richtige Lösung präsentiert. Schauen wir mal. Also ich werde jetzt weiter hier fleißig Fake News kennzeichnen.
Das finde ich gut. Und ich würde sagen, wir sind da fleißig dabei und werden euch auch natürlich weiterhin, wie es gewohnt ist, auch von den Fake News der Medienszene darüber aufklären. Hat mir Spaß gemacht, Herr Pähler, heute Abend.
Dito, kann ich nur bestätigen.
Bis nächsten Donnerstag. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.